geglaubt.
Der Podcast über das, was wir nicht mehr glauben und das, was uns wichtig bleibt.
RevLab.
Hallo und herzlich willkommen zu Ausgeglaubt. Ausgeglaubt heute live aus der Kirche in Nidau, wo man uns eingeladen hat. Und das ist eine gute Nachricht für alle, die uns bei den letzten Folgen geschrieben haben. Leute, das ist nicht uninteressant, aber es ist zu dicht, es ist zu kurz. Ihr stresst zu sehr. Heute gibt's eine etwas längere Folge für euch alle. Und Manu, du bist ganz begeistert von dieser Kirche Nidau.
Ja, absolut. Also ich habe gedacht, wenn... Für alle Zuhörenden, wenn ihr eine Ausgeglaubt Live-Folge bei euch haben müsst, dann ist das hier der Standard. Also hier ist, über uns ist ein Plakat mit unserem Podcast-Cover. Es sind Tischchen und Stühle aufgestellt. Es gab wunderbares Brot, Wurst, Hobelkäse.
Und Manu hatte schon das eine oder andere Glas Weißwein.
Du auch. Ja. Du auch. Genau. Aber das ist jetzt so unter diesen Voraussetzungen kommen wir fast überall hin.
Und heute sprechen wir ja über Kirche. Ausgeschrieben ist unsere ganze Aufnahme mit dem Titel, dass wir darüber sprechen werden, wo die Kirche nachgeben kann und wo sie standhaft bleiben muss. Zwischen gesellschaftlichen Trends und kirchlicher Tradition stellen sich Fragen, wie kann die Kirche Bewährtes pflegen und gleichzeitig Räume öffnen? Das ist ja ein Thema, damit bist du wahrscheinlich groß geworden. Oder Manu? Freikirchliche Sozialisierung?
Ja, groß geworden. Das hat mich früher nicht so sehr umgetrieben, aber spätestens in meiner Zeit als Pastor dann einer Freikirche, die sehr jugendlich war und sehr auf ein popkulturelles Setting gesetzt hat, da hat mich das sehr umgetrieben natürlich, diese Frage, wie kann denn Kirche heute sein, dass Menschen einen Zugang finden, auch solche, die jetzt nicht christlich sozialisiert sind, die nicht irgendwo durch Konfirmationsunterricht und Bibelstunde oder Sonntagsschule oder so, das alles mit der Muttermilch aufgesogen haben und schon mit 9 den Psalm 23 zitieren können und so, sondern Leute, die eigentlich keine Ahnung haben, die sich irgendwie verirren in einen Gottesdienst, weil sie eingeladen wurden oder dachten, da läuft was anderes. Wie müsste das aussehen? Und das hat uns sehr umgetrieben und die Kirche, die ich jahrelang geleitet habe, die hat zumindest in einer Hinsicht sehr, sehr offen sich gefragt, was ist quasi, man könnte jetzt sagen, heute würde ich sagen, was ist der Zeitgeist oder was ist im Moment, welche Musik hören Menschen, welche Sprache pflegen Menschen, welche Probleme bewegen sie und so. Und wir haben versucht, Gottesdienste so zu gestalten, dass sie quasi zugänglich sind, wenn Leute gekommen sind, dann haben sie Musik gehört, die sie vom Stil her irgendwie vom Radio kannten, dann haben wir versucht, in Predigten eine Sprache zu pflegen, die eben nicht irgendwie so fromm verklausuliert war, sondern Alltagsbeispiele bringt und von sich selber erzählt und irgendwie signalisiert, Leute, ich bin einer von euch, wir gehören quasi zur selben Gesellschaft. Und
aber
so.
Jetzt machst du mich ein bisschen traurig, weil das klingt jetzt so anstrengend, dann haben wir versucht, dann haben wir überlegt, wir haben damals in der langweiligen Kirchgemeindesitzung meiner Dorfgemeinde in der reformierten Kirche einfach gedacht, ihr seid so viel cooler wie wir. Aber ihr habt das wirklich so mit einem Masterplan durchgezogen.
Ja, das wäre jetzt falsch, wenn man das so...
Ah, ihr wart schon cooler.
Wir waren cool, nein. Es wäre falsch, wenn man das so als ein Gedankenexperiment von außen formulieren würde. Wir haben eigentlich versucht, Kirche so zu gestalten, dass wir uns selbst als ZeitgenossInnen darin wohlfühlen und Gottesdienst so gestalten, dass es irgendwie, dass sie sich so anfühlen, wie wir uns Gottesdienste vorgestellt haben. Aber es war natürlich, haben wir immer diese Frage auch mitgeführt für Menschen, die jetzt entkirchlicht sind, die keine Ahnung von Kirche, von Gott und Glauben haben, wie wir das zugänglich machen könnten. Mhm. Witzigerweise hat uns die Form viel mehr umgetrieben als der Inhalt jetzt. Also wir haben uns formal, musikalisch, vom Ablauf her und so weiter eigentlich an Popkonzerten orientiert oder an einfach an Mainstream, ist ja im Titel dieser Veranstaltung, am Mainstream zu orientieren versucht. Aber inhaltlich, ich bin mit dieser Maxime aufgewachsen oder als Pastor dann, die alte Botschaft in einer neuen Verpackung. Also wir haben eigentlich...
Und das war kein, das war jetzt nicht zynisch,
nein,
und gegen euch,
nein,
sondern das war wirklich etwas, was ihr gut fandet.
Das war eben witzig, dass wir eigentlich lange Zeit so den Anspruch hatten, wir wollen eigentlich dasselbe sagen, was die Kirche 2000 Jahre lang gesagt hat, aber wir wollen es geil verpacken. So dass quasi, dass es irgendwie, dass es rüberkommt, dass Leute merken, das hat was mit mir zu tun. Und wir hatten ja auch immer wieder Rückmeldungen von Besuchern, die eingeladen wurden oder sonst wie in unsere Kirche geschneit sind, und die haben uns dann gesagt, ja, ich bin da katholisch aufgewachsen irgendwo und ich habe da von der Liturgie überhaupt nichts verstanden und die Predigt hatte mit meinem Leben nichts zu tun, und die waren dann immer ganz, also diejenigen, die zu mir gekommen sind, die anderen, die
kommen ja dann gar nicht,
oder? Aber die waren dann immer ganz begeistert und haben gesagt, ja, das hat ja was mit meinem Leben zu tun, aber eben witzigerweise hat uns die Frage nach der Botschaft nicht in gleicher Weise umgetrieben. Wir haben so ein bisschen, ich bin ja auch mit diesem Selbstverständnis aufgewachsen, das Evangelium oder die gute Nachricht, das haben wir bereits. Das kennen wir. Wir wissen, was
das,
die
das
Wahrheit ist.
Das muss man nicht diskutieren, das muss man verkünden.
Genau, und jetzt muss man es noch einfach so an den Mann und an die Frau bringen, dass es auch verstanden wird. Und ich habe erst im Zuge, dann auch als, ich habe ja 17 Jahre lang fast jeden Sonntag sogar mehrmals gepredigt, und das hat mich dann schon angefangen umzutreiben, auch im Nachdenken über das, was ich sage, habe ich gemerkt, ja, eigentlich ganz vieles ist ja gar nicht so klar. Oder ist ja, wenn man diese Floskeln mal hinterfragt, wenn man mal, oder wenn irgendwelche mühsamen Leute zurückfragen, was meinst du denn genau, wenn du sagst, der Herr Jesus gibt dir einen Frieden ins Herz? Bist du dann quasi, schläfst du immer gut? Und
bist du dann ein ruhiger und friedlicher Autofahrer?
Jetzt wieder voll in die Wunde rein. Genau.
Aber Manu, insgesamt ist das tatsächlich spannend, weil ich habe das genau umgekehrt erlebt.
Ja.
Wir haben eigentlich nicht wahnsinnig viel in die Form investiert. Ich glaube, so das Krasseste, was ich erlebt habe, war die Idee, dass so, ja, ich würde sagen, Menschen in der Midlife-Crisis zusammen einen Ad-Hoc-Chor gründen und Gospel-Lieder singen, die dann von der Orgel begleitet werden. Ich glaube, das war so der Höhepunkt.
Das ist jetzt wieder ein Framing, Stefan.
Ja. Kulturellen, kirchlichen Karriere, wo ich aufgewachsen bin. Aber wir waren dafür natürlich wahnsinnig progressiv, was Inhalte angeht.
Mhm.
Da haben wir dran geschraubt, hat aber nicht funktioniert. Also hat auch keine wahnsinnige Anziehung gehabt.
Ja.
Aber vielleicht ist ja das schon mal eine erste Beobachtung, dass wir ganz selbstverständlich jetzt beide unterscheiden zwischen Form und Inhalt. Also wir sagen, es gibt irgendwie, du hast das, glaube ich, Verpackung genannt, würden wir sagen, das ist die Form. Und es gibt den Inhalt, das ist dann quasi die Message oder das Evangelium oder das, was der Kern ist dieser Kirche. Und das klingt ja zunächst mal ganz plausibel, aber das machen ja nicht alle Kirchen so.
Mhm.
Also unsere katholischen Geschwister haben dieses Problem nicht. Also dort ist die Kirche, und wie sie gestaltet ist, ist ja nicht eine Verpackung oder eine zufällige Form, sondern die Kirche ist ja dort selbst ein Teil, an den man glaubt.
Ja, ja, aber ich würde auch an dieser Unterscheidung nicht mehr so festhalten. Ich glaube, das lässt sich eben so nicht trennen. Und ich glaube auch, dass wir uns etwas vormachen. Ich würde das jetzt auch im landeskirchlichen reformierten Kontext sagen, in dem ich jetzt mich ja seit mehreren Jahren schon bewege. Es wäre zu schön und zu einfach, wenn wir nur ein Kommunikationsproblem hätten. Wenn es nur darum geht, ja, irgendwie, wir reden in dieser verschwurbelten Sprache, wir müssen irgendwie anders kommunizieren, dann funktioniert das, dann funzt das wieder und dann werden die Leute wieder in die Kirchen strömen. Ich glaube, die Kommunikationskrise der Kirche geht eben tiefer. Wir müssen uns fragen, was ist denn unsere Botschaft? Was haben wir denn zu sagen? Was ist das Gute an der guten Nachricht, die wir so selbstgewiss für uns in Anspruch nehmen? Und da tut es sogar gut, wenn dann irgendwelche frechen Zeitgenossen mal zurückfragen und sagen, ja, aber ist das jetzt hinter diesen frommen Beteuerungen und diesen ganzen Begriffsleichen, die ihr da mit euch führt, was steckt denn da dahinter? Ist das jetzt wirklich, ist das, Ist das eine gute Botschaft? Und ist das etwas, was mit meinem Leben zu tun hat und so weiter? Und dann, also ich bin da selber immer wieder an die Grenzen gestoßen, habe gemerkt, ich muss eigentlich, und das ist sogar zu einer tiefen Überzeugung von mir geworden, jede Zeit muss das Evangelium oder die gute Botschaft, die christliche Botschaft neu für sich entdecken. Und jede Generation muss das neu tun. Und es versteht sich nicht von selbst. Wir haben das nicht einfach schon auf Flaschen gezogen und eingetütet und so quasi, wir wissen, was richtig ist, die Wahrheit haben wir schon und jetzt müssen wir noch einen hochkompetenten Kommunikationsbeauftragten anstellen, der das dann auf Social Media verklickert oder so. Ich glaube, das wäre eine zu oberflächliche Diagnose.
Ja, das glaube ich auch. Bin aber trotzdem noch gar nicht sicher, ob wir überhaupt in die richtige Richtung suchen, wenn wir nach einem Kern, nach einer Botschaft quasi suchen und uns fragen, haben wir die vielleicht noch gar nicht gefunden in der heutigen Zeit? Ich bin nicht sicher, ob es der richtige quasi Suchweg ist oder das richtige Ziel, nach dem wir das suchen. Ich mach noch mal den Vergleich zu den Katholiken. Die haben sie eigentlich ganz easy, was diesen Punkt betrifft. Die können sich sagen, okay, wir sind Kirche, wir haben einen Kirchenschatz und aus diesem Kirchenschatz können wir den Menschen heilsame Sakramente zukommen lassen. Das können wir, weil wir Kirche sind. Da gibt's diesen einen Moment, da hat Jesus quasi den Schlüssel übergeben und jetzt verwaltet das diese Kirche übermittelt über das bischöfliche Amt, das weitergegeben wird, über die Weihe, die weitergegeben wird. Das ist eine riesige Tradition, die sich zurückführt auf einen Moment, in der das alles autorisiert worden ist.
Ja.
Das ist natürlich reine Fiktion, aber das ist ein sehr starkes Bild. Und wenn ich das jetzt vergleiche mit den Protestanten, mit der reformierten Kirche, dann haben wir uns ja davon gelöst, um von dieser Amtskirche frei zu werden. Und haben dann gesagt, ja, brauchen wir alles gar nicht. An diese Stelle setzen wir dann quasi die Schrift.
Ja.
An diese Stelle setzen wir die Gnade. Da setzen wir Christus hin, oder? Ja. Da geht's um den Glauben. Und was dabei ja passiert ist, ist, dass die Kirche nicht mehr dasjenige ist, was quasi so als unique selling point sagen kann, bei uns findest du Gnade, bei uns findest du Heil, bei uns findest du Glaube, sondern wir haben ja das ganze Spiel umgedreht in der Reformation und haben gesagt, ja, weil es Glaube gibt, kann es überhaupt so etwas wie Kirche geben. Weil es Gnade gibt, kann es so etwas wie Kirche geben. Weil Christus dich gibt, kann sich Kirche immer wieder ereignen. Und die Schrift ist dann nicht dasjenige, was von dieser Kirche verwaltet und ausgelegt wird, sondern die Schrift ist dasjenige, an dem sich dann jede dieser Gemeinschaft zu messen hat. Und das ist schon ein riesen Kipp-Moment, finde ich, in diesem Kirche-Sein.
Ja, es wird etwas auf den Kopf gestellt oder es wird eine andere Autorität, also in erster Instanz wird mal eine andere Autorität installiert. Man sagt jetzt nicht, nur weil der Papst das sagt, der Papst verkündet es und dann ist es das Evangelium, dann ist es die Wahrheit und die das dann glauben, sind Teil der Kirche, sondern in der Reformation wird dann alles gemessen quasi an den biblischen Aussagen oder vor allem an Christus Zeugnis und dann wird eine andere Autorität installiert und man sagt, die Bibel und das neutestamentliche Zeugnis, die Geschichte von Jesus Christus, das ist der Leitstern und daran muss sich alles messen, was potenziell eigentlich jedem Gläubigen und jeder Gläubigen die Möglichkeit gibt, zu widersprechen, auch der Kirche und den Amtsträgern und den Würdeträgern zu widersprechen, im Namen dieser Bibel, im Namen dieses Christuszeugnisses.
Genau, und ich glaube, das ist eine so prekäre Ausgangslage, vor der man dann steht. Oder weil man das quasi immer wieder quasi neu diskutieren, neu finden, neu zeigen muss, dass man eigentlich nicht fröhlich, entspannt Kirche sein kann, sondern die ganze Zeit in solchen Selbstvergewisserungsabläufen drin ist. Also weißt du, wenn wir jetzt diesen Satz nehmen, und das ist jetzt überhaupt keine Kritik an der Ausschreibung, das ist ja etwas, was man immer und immer und immer wieder hört, bewährtes Pflegen, Räume öffnen, Das klingt ja so ein bisschen nach einer Festung. So die Kirche als eine Festung. Da kann ich die Tradition noch festhalten und dann mache ich auch mal den Tag der offenen Tür. Da dürfen dann die reinkommen, die nicht drin wohnen. Oder? Und das ist ja eigentlich ein Bild von Kirche, also weiß nicht mal, ob das konservativ ist, aber es ist mindestens etwas, was sehr schwer zurückzuführen ist auf das, was wir jetzt als Kirche im Neuen Testament bei den Aposteln, in der frühen Christenheit, im Mittelalter etc. finden, oder? Mhm. Und das, ich muss immer dran denken, ich meine, das ist euch ja auch passiert mit dieser großen Freikirche, dass ihr irgendwann dann auch sesshaft geworden seid, euch den Riesenpalast gebaut habt mit verschiedenen Eventräumen, Beleuchtung und alles ist installiert und man kann die Räume auf die Besucher zuschneidern, wo man sagen muss, okay, ihr habt euch gemütlich gemacht und jetzt sollen die Leute reinkommen.
Ja, genau. Das ist gut, das ist natürlich eine...
Also Räume öffnen, oder? Mhm,
ja, Räume öffnen und die Leute müssen kommen. Und was da passiert, ist dann hoffentlich Kirche und Evangelium.
Und siehst du, deswegen habe ich aber gesagt, bin ich nicht sicher, ob wir überhaupt in der richtigen Suchbewegung sind. Mhm. Weil natürlich können wir sagen, ja, es kann auch sein, dass sich im Wartsaal am Bahnhof Kirche und Evangelium ereignet.
Ja.
Aber das ist vielleicht gar nicht unbedingt unwahrscheinlicher, als dass das in einer Kirche passiert. Das meinte ich damit. Mhm. Und zwar deswegen, weil die ganze Bewegung, mit der Kirche ja eigentlich losgeht, ja gerade nicht die ist, dass wir sagen, hey, ich habe hier ein paar Mauern aufgestellt und vorne eine Türe und die kann ich auch öffnen und du darfst reinkommen und dann haben wir es gut hier drin. Mhm. Das ist ja gerade das, was eigentlich nie war. Die Kirche hat eigentlich weder von einer Tradition noch von einem Bekenntnis noch von einem Gebäude her gelebt, sondern die hatte eine Mission. Also und mit Mission meine ich jetzt nicht, dass die missionieren wollte im Sinn von, wir taufen jetzt einfach alle Leute oder so. Also so würde ich es nicht mal verstehen. Sondern die hatte eine Mission, indem die gesagt haben, wir folgen diesem Jesus von Nazareth nach. Mhm. Also der ganze Auferstehungsbericht, dieses Zentrum des Glaubens, wenn man so will, jetzt als Story, aber endet ja damit, dass es heißt so und jetzt auf nach Nazareth, oder? Da ist er.
Ja, aber das wäre jetzt, also wenn du dahin gehst gedanklich, das wäre jetzt mein Versuch, Kirche und Glaube irgendwo heute zu artikulieren, da würde ich sagen, das ist eigentlich eine Gemeinschaft, die sich irgendwo in dieser Geschichte, die von dieser Geschichte gepackt wird, die von Jesus erzählt wird und überhaupt sich durch die biblischen Berichte zieht und die sich in dieser Geschichte wiederfindet. Und das sind Menschen, die irgendwo sagen, da begegnet mir derselbe Gott, der mir in diesen Geschichten begegnet, ich vertraue darauf, dass der irgendwie mit mir unterwegs ist. Und dass irgendwie da ist eine Kontinuität. Weißt du, nicht eine apostolische Sukzession im Sinne von Handauflegung und da wird irgendwie eine substanzielle Würdigung dann weitergegeben, sondern im Sinne von diese Geschichte, das packt mich, das berührt mich, das ist auch nicht so, ich würde das auch nicht mal so super freikirchlich evangelikal jetzt framen und sagen, da habe ich mich für entschieden, das ist quasi mein Bekehrungsmoment, ich habe gesagt, ich will das jetzt glauben, sondern ich glaube, das wäre verkürzt ausgedrückt, das ist etwas, eine Geschichte, die mich gepackt hat. Mhm. Ich kann mich da nur beschränkt dagegen wehren, dass mich das irgendwie überzeugt, dass mich das irgendwo in Beschlag nimmt. Und ich rede vor allem von einer Person jetzt, weißt du, von der Person von Jesus Christus.
Genau mit dem habe ich eben immer so Mühe, wenn es um Kirche geht. Mhm. Also ich finde den super, aber das ist das, was so schwierig ist, um dann Kirche zusammenzudenken. Also wenn ich mir so überlege, wie der in Gemeinschaft unterwegs war, dann hat er eigentlich ja die ganze Zeit einfach seine Jünger und Jüngerinnen weggeschickt. Mhm. Also die waren ja die ganze Zeit irgendwo rumreisen und sollten da Kranke heilen, sollten erzählen, dass das Reich Gottes nahe gekommen ist, dass die Leute Buße tun sollen und umkehren sollen. Sie sollten nur dort bleiben, wo man sie aufnimmt, weil sonst hat das keinen Sinn und so viel Zeit ist gar nicht mehr, bis dieses Reich Gottes kommt, oder? Es war alles ziemlich unter Eile.
Ja, ja.
Und Und dann war das jetzt gerade nicht eine Bewegung, die sowas wie eine starke Tradition oder ein Copyright hatte.
Ja.
Also die haben sich nicht gefragt, was ist eigentlich das Bewährte, was wir pflegen sollen. Sondern die haben gesagt, also wer uns nicht versucht umzubringen und nicht gegen uns ist, den rechnen wir jetzt mal uns zu. Mhm. Er gehört zu uns.
Ja, also an den Jesus-Geschichten kann man ganz sicher keine irgendwie institutionalisierte Form von Kirche ablesen.
Aber das ist doch, du sagst das jetzt so, als wäre das mega selbstverständlich. Das ist doch ein Riesenproblem. Jetzt hast du einen Religionsstifter und dann sagst du so, ja, also Kirche, mit ihm hat das nichts zu tun.
Ich sage nicht, es hat nichts mit ihm zu tun. Ich sage nur, wenn man jetzt nur die Jesus-Geschichten nimmt und wie Jesus Jünger und Jüngerinnen rekrutiert hat oder gewonnen hat und mit welcher auch Leichtigkeit er sie auch wieder hat ziehen lassen und wie, das war natürlich wild und offen und da sind Leute dazugekommen und Leute weggegangen und so. Und manchmal hat Jesus sogar provoziert, dass er so quasi versucht, mal irgendwie die Spreu vom Weizen zu trennen oder so, da provoziert und sagt, dann geht doch und so. Also das ist irgendwie, das lässt sich jetzt schwer weder mit einem landeskirchlichen noch mit einem freikirchlichen Gemeindeverständnis in Übereinstimmung bringen. Aber wenn man natürlich ein bisschen rauszoomt, dann mit Apostelgeschichte und dann werden die Gemeinden gegründet und dann in den Paulusbriefen hat man dann eher noch das Gefühl, wenn er jetzt die Epheser anschreibt oder die Gemeinde in Korinth und so, dann hat man das Gefühl, der schreibt jetzt da an eine mehr oder weniger abgeschlossene Gemeinschaft von Menschen, die sich diesem Jesus zugehörig fühlen und die von Paulus, ihrem Gemeindegründer, auch sich einiges sagen lassen. So, ja, ja. Da könnte man dann eher sagen, ja, da haben sich Dinge gefestigt, oder? Und diese wilden Jahre mit Jesus, finde ich, also was man sicher nicht sagen kann.
Du bist so unschuldig, dass du das nicht mal schlimm findest, zu sagen, diese wilden Jahre mit Jesus.
Was ich aber auch nicht sagen würde, ist, dass quasi die Jesus-Nachfolgerschaft in den Evangelien, dass das irgendwie eine individualistische Angelegenheit war, wo jeder irgendwie für sich halt sich den Glauben klar gemacht hat. Das war ja eine beeindruckende Gemeinschaftsbewegung auch. Die Leute sind teilweise jahrelang mit Jesus herumgezogen und so und haben sich sehr stark committed auch. Also das war's schon.
Damit habe ich eigentlich keine Mühe. Logisch war das eine Gemeinschaft. Also ich glaube auch, die sind zum Teil dann ziemlich stabil auch zusammengeblieben, mehrere von denen. Aber der Punkt war ja, die haben eigentlich nicht die Idee gehabt, dass die jetzt eine besonders tolle Gemeinschaft sein müssen, in der alle willkommen sind und ihre Gaben entdecken und das kreativ ausdrücken können und Nachmittage gemeinsam gestalten können für Kinder und andere Erwachsene oder so. Das war ja nicht das, was die gemacht haben, sondern die haben ja eigentlich gesagt, naja, wir sind da, weil jetzt das Reich Gottes angebrochen ist. Das kommt mit diesem Messias jetzt in die Welt und wir sind Teil dieser Bewegung. Also wir sind da Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Reich Gottes und das kommt mit uns. Das ist doch eigentlich schon so ein Anspruch, der würde ich jetzt mal sagen, sich total gegen außen richtet. Also total in die Welt hineingeht und sich nicht fragt, wie können wir unsere Strukturen und Traditionen pflegen? Was ist unser Kern? Was ist das richtige Glaubensbekenntnis?
Ja, natürlich. Das ist halt, was schwierig ist, ist jetzt die Transferleistung, weil wir haben jetzt irgendwie 2000 Jahre Kirchengeschichte im Rücken und da hat sich ganz vieles verfestigt, da hat sich auch sehr vieles versteinert und da gibt es Traditionen und da haben sich Streitigkeiten um die Trinität und um die Göttlichkeit Christi und so weiter entwickelt und man hat Bekenntnisse formuliert und Konzilien veranstaltet und so weiter und jetzt sitzen wir hier im 21. Jahrhundert und fragen uns, was ist eigentlich Kirche und gibt es irgendeine Möglichkeit, an dieser, ich sage jetzt nochmal, an dieser wilden Jesus-Geschichte irgendwie so anzuschließen, dass man Freude daran findet und sich als Teil davon begreift oder so. Das, und das ist schon, Das ist ja beides. Es ist ja die Geschichte ist ja ein Schatz, das ist ja ein Kapital. Das sind ja Geschichten auch mit verwoben, die Menschen in 2000 Jahren mit diesem Gott und mit diesem in der Nachfolge von diesem Jesus erlebt haben. Ja. Aber das ist natürlich auch eine Wahnsinnshypothek mit dabei. Also das schon nur, wenn wir jetzt von Gebäuden sprechen und so, dass die Gebäude der reformierten und katholischen Kirche, das ist ja einerseits ein Schatz auch in monetären Dimensionen. Das ist ja in bester Lage in jeder Stadt und in jedem Dorf ist eine Kirche platziert. Das sind teilweise Grundstückpreise, da könnte man Geld scheffeln ohne Ende, nur kriegt man die Gebäude nicht weg und traut sich auch nicht, weil man sie irgendwie warm behalten will und so. Und dann ist es wieder eine Wahnsinnshypothek, weil es nicht nur viel Geld kostet, sondern enorm viele Ressourcen bindet. Also, und das haben wir jetzt irgendwie am Buckel, weißt du?
Ja, ich bin aber gar nicht sicher, ob man es so sagen muss, dass das jetzt einfach so ein Unglück ist, das passiert ist. Ich denke jetzt auch, letztendlich ist ja auch nicht jeder Mensch geeignet, eine Jüngerin oder ein Jünger zu sein, so in diesem Sinn. Bin jetzt zum Beispiel nicht sicher, ob Paulus ein guter Jünger gewesen wäre. Bin ich echt nicht sicher.
Ein Jesus-Jünger erster Generation, meinst du jetzt?
Ich kann mir super vorstellen, dass der vielleicht die ganze Zeit Grundsatzdiskussionen hätte führen wollen und die ganze Zeit über irgendwelche Torah-Auslegungen philosophiert hätte, wo vielleicht Jesus gar nicht so gut klargekommen wäre damit. Und umgekehrt hätte der vielleicht gedacht, ja, wäre auch schön, wenn du die Tradition und die Schriften ein bisschen mehr respektierst, wenn du schon der Messias bist. Also von dem her, es gibt ja auch unterschiedliche Stile, wie man mit diesem Jesus zu tun haben kann.
Ja.
Und dass man jetzt sagt, naja, wir, Frau und Herr Schweizer, neigen halt dazu, aus allem einen Verein zu machen und uns ein Häuschen zu bauen und einen Gartenzaun und einen Brunnen vorne dran. Das könnte ja unser Stil sein, wie wir Gemeinschaft einrichten, die zusammen hofft und etwas tut und an diesem Reich Gottes mitbaut. Das muss ich ja noch nicht ausschließen.
Ja, aber das.
Aber das meine ich nur. Vielleicht könnten wir uns darauf einigen, dass wir sagen, es ist nicht so, dass wir jetzt einfach nur uns darüber einigen müssen, ob es einen Grundbestand an richtigen Glaubenssätzen oder einen Grundbestand an politisch korrekten Haltungen gibt, die wir alle durch die ganze Zeit immer beachten müssen, damit wir zur Kirche gehören. Sondern vielleicht ist Kirche gar nicht anders zu denken, als dass wir sagen, wir alle, die denken, dass wir zu einer Kirche gehören, schließen eigentlich wie eine Wette ab und sagen, ich glaube, dass so im Nachhinein man mal sagen wird, ja, ihr wart auch so ein Teil auf diesem Weg zum Reich Gottes.
Ja, also das Bild der Wette, das gefällt mir sehr gut. Also da kann ich viel mit anfangen, aber auch, was du vorhin gesagt hast, diese Öffnung finde ich eigentlich wichtig, zu sagen, ja, es gibt unterschiedliche Stile und es gibt unterschiedliche Verwirklichungen, Inkarnationsformen von Kirche. Und jetzt das Gefühl zu haben, das muss heute immer gleich irgendwie aussehen und sich anfühlen, damit es als Kirche qualifiziert. Ich meine, ich habe mich jahrelang in Kreisen bewegt, so pfingstlich-charismatische Kreise in meiner Jugendzeit. Und das, da könnte man sagen, das war ja jetzt eigentlich so. So stelle ich mir das mit Jesus und seinen Jüngern. Mit Jesus und seinen Jüngern so ein bisschen. Das war wild, das war verrückt, das war laut, da waren die Ränder offen und da hat man irgendwie, aber, und ich habe mich da ja reingeschmissen, 2 Jahre lang auf einer Bibelschule, bin ich da eingetaucht in einen pfingstlich-charismatischen Kosmos. Das war also ein Biotop sondergleichen. Hochbegeisternd. Ich hab Stunden am Tag gebetet und 40 Tage gefastet und weiß nicht was. Und ich war da in einem religiösen Rausch, oder?
Das ist so lustig, wenn man dich gut kennt und Fasten denkt. Ich meine, wenn wirklich du bist so nett und so freundlich, aber wenn du kein Frühstück hast, das ist ja wirklich was vom Schlimmsten.
Ja, da habe ich schon gelitten.
Aber hat der Herr mächtig in dir gewirkt.
Alles für den Herrn, alles für den Herrn. Aber jetzt, ich will nur sagen, das war jetzt so vielleicht das, was meiner Vorstellung nach vielleicht am nächsten dieser wilden Jesus-Nachfolge der Evangelien kommt. Und im Rückblick sehe ich das wahnsinnig kritisch.
Oder?
Und denke, wie viel Manipulation war da dabei, wie viel Emotionalität, die jetzt nicht einfach geistlich war, nur weil man die ganze Zeit das Wort Jesus im Mund geführt hat, sondern das war zum Teil auch einfach irgendwie borderline, wie soll ich sagen, manisch irgendwie. Also ich finde das einfach im Rückblick, sehe ich das wahnsinnig kritisch und würde jetzt auf jeden Fall nicht sagen, das ist jetzt die eine Verwirklichungsform von Kirche, so wie sich's der Herr Jesus ursprünglich gedacht hat.
Wünschen das nicht unseren Kindern, oder?
Nicht unbedingt.
Also, Manu, jetzt Vorschlag, wir machen das so, wir steigen aus mit einem kleinen Spiel.
Ja.
Aus der ganzen Sache. Wenn wir jetzt sagen, das ist eine Wette, die darauf hinzielt, dass wir sagen, ja, wir haben in unserer jeweiligen Kirche zum Reich Gottes gehört, dann könnten wir jetzt mal so ein paar Punkte uns vorschlagen, was denn gute Kriterien wären, an denen man vielleicht messen kann, ob man dazugehört hat oder nicht. Und wir machen das jetzt so. Ich schlage dir so einen Punkt vor. Und wenn du findest, ja, das leuchtet ein, das hast du schön gesagt, dann kannst du mir den Punkt geben. Und wenn nicht, dann kriege ich ihn nicht.
Ja, aber du musst vielleicht noch sagen, nicht damit du jetzt deine eigene Metapher der Wette unterläufst, das sind quasi Kriterien, deren Richtigkeit sich dann irgendwann erweisen wird. Also das sind jetzt unsere Vorschläge.
Ja, wir werden nicht wissen, wer recht hat, aber einer von uns hat dann doch gewonnen, wenigstens hier. Gut, soll ich mal anfangen?
Ja, also.
Bescheidenheit, nein.
Ja, genau.
Ich glaube, ein Punkt, der mir wichtig wäre, um zu sagen, ja, das könnte Teil so einer Bewegung sein, die zum Reich Gottes gehört, das könnte Kirche sein in diesem Sinn, wäre, dass das eine tatkräftige Gemeinschaft ist. Also eine, die etwas wirklich tut und umsetzt, die zusammen einen Unterschied macht, so in der Welt. Mhm. Also ganz anders als Luther bin ich ein Riesenfan vom Jakobusbrief. Ich finde das super, dass es da heißt, hey, was ist ein Glaube ohne Werke, oder? Das ist tot.
Ja.
Und ich finde so ein wichtiges Moment, warum ich sagen würde, ja, Kirche ist schon eine super Idee, ist, dass ich glaube, dass man halt zusammen viel mehr von dem umsetzen kann, was man hofft, als wenn man das alleine tun würde.
Ja.
Deswegen würde ich sagen, so Kirche als tatkräftige Kirche, die wirklich einen Unterschied macht in der Welt. Mhm. Das wäre für mich so in der kleinen Welt, in der sie ist.
Ja, das gefällt mir gut. Vielleicht können wir versuchen zu sagen, was damit auch dann jeweils vielleicht ausgeschlossen wäre oder was, worauf auch diese.
Ja, hat einfach eine Kirche, die zum Beispiel nur so Worship Nights organisiert, oder? Also, wo so hinkommt.
Das ist auch eine Tat.
Und dann, also alles ist eine Tat oder eine Handlung. Aber ich meine jetzt so, wenn es wirklich nur drin besteht, dass du Konzertabende für dich und deine Mitglieder organisierst, wo man quasi total geflasht und überwältigt wieder rausgeht, und dann kommen die ganzen Zweifel und man weiß doch nicht und wo. Aber dann kommt die nächste Worship Night und der Heilige Geist war wieder spürbar. Dann würde ich sagen, ja, das ist zu wenig.
Okay, zu wenig, ja.
Aber es
ist interessant, dass du dieses Beispiel nennst, weil daran hätte ich jetzt natürlich nicht gedacht. Die Leute, die dann solche Events besuchen und sagen, das hat einen Wahnsinnsunterschied in meinem Leben gemacht. Du denkst jetzt über die Kirchengrenzen hinaus.
Ja, also weißt du, wenn ich jetzt sage, es geht darum, dass etwas einen Unterschied in meinem Leben macht, dann muss ich auch sagen, dann gehören Massageketten dazu. Oder Sprudelbäder.
Ja.
Also das alleine reicht noch
ein
nicht.
Ein Lob auf Wellness.
Genau.
Ja.
Also kriege ich den Punkt?
Ja, okay, ja. Nee, kriegst du, ich hab ja in ähnliche Richtung gedacht und ich kann damit viel anfangen. Also eine Kirche, die keinen Tatwillen mehr aufweist und keine und nichts mehr bewegt, ist tot. Ja. Ja gut, soll ich versuchen, mit meinen Punkten anzuschließen in der Nähe von dem, was du gesagt hast, oder soll ich jetzt einfach meine Weil ich habe ein inhaltliches Kriterium, das sicher zu diskutieren.
Komm, dann bringen wir ein inhaltliches
Kriterium. Also es ist jetzt überhaupt nicht revolutionär, darüber haben wir ja schon gesprochen. Aber ich würde einfach sagen, für mich ist ein absolut notwendiges Kriterium für Kirche. Also Kirche ist Kirche Jesu Christi. Und ich würde sagen, was mit Recht Kirche genannt werden will, das muss sich bewusst von Jesus her verstehen. Es ist quasi die Person und die Geschichte von Jesus Christus ist Inspirationsquelle, ist Energiequelle der Kirche. Und die Kirche versucht oder versteht sich als Fortsetzung dieser Geschichte, die in Jesus Christus angestoßen wurde.
Das war jetzt mega knapp. Am Schluss hast du mich gekriegt. Also wirklich so bis 3 Sekunden vor Schluss habe ich gedacht, nein, den Punkt gebe ich dir nicht. Aber weil du gesagt hast, dass die Kirche dasjenige ist, das sich als Fortsetzung dieser Geschichte versteht, finde ich es gut. Muss vielleicht kurz diesen Insider erzählen. Als wir angefangen haben zu arbeiten gemeinsam im RefLab, habe ich doch immer von Jebus gesprochen, Jebus, wenn wir zusammen diskutiert haben. Das ist nicht Jesus, sondern Jebus.
Unser Running Gag.
Und das Ganze hatte den Sinn, dass man sich mal wieder fragt, ob diese Aussage überhaupt irgendeinen Sinn ergibt, außer dass es eine fromme Floskel ist. Und wenn man sich jetzt das alles überlegt und man setzt dort, wo du Jesus sagst, Jebus ein, dann löst sich das alles am Schluss auf und ergibt wirklich einen Sinn. Also deswegen gebe ich dir auch den Punkt, wenn man nämlich sagt, nein, das ist die Fortsetzung, also es ist in die Zukunft offen. Also gerade nicht dieses Modell von dort war dieses Gründungsdatum, wo man gesagt hat, Petrus, du bist der Fels, auf diesen Fels werde ich meine Kirche bauen und das ist der Schlüssel. Sondern, dass es eigentlich letztendlich um etwas geht, wo du sagst, ich habe eine Hoffnung in die Zukunft, wie das sein wird. Ich habe quasi eine Vision, eine positive Erwartung.
Ja,
die absolut. Ich an das anknüpfe, was vielleicht das Reich Gottes ist oder so.
Ja, aber mein Anliegen war schon ein material-theologisches Kriterium zu artikulieren. Und da ist es mir eben wichtig, deshalb habe ich auch gesagt, die sich bewusst von Jesus Christus her versteht, weil ich eben nicht sagen wollte, bei aller Wertschätzung für Kaninchenzüchtervereine und für andere wunderbare Einrichtungen und so weiter, eben nicht sagen möchte, das ist jetzt alles Kirche, weil sich die Leute da auch ganz doll lieb haben oder weil sie einen Unterschied machen mit ihrem, man muss das nicht mal jetzt ins Lächerliche ziehen, es gibt ja grandiose Institutionen, Einrichtungen, Organisationen, NGOs, NPOs, die sensationelle Arbeit machen, aber ich würde die nicht einfach alle als Kirche vereinnahmen wollen, nur weil sie einen Unterschied machen im Leben anderer Menschen, weißt du? Und da habe ich das Gefühl, da bist du nicht ganz auf meiner Linie.
Nein, bin ich glaube ich wirklich nicht, weil es mir wie nicht einleuchtet. Ich bin gar nicht so sicher. Also ich glaube, dass man, weißt du, jetzt rein institutionell ist es eine total sinnvolle Unterscheidung zu sagen, diejenigen, die nicht sagen, dass sie eine christliche Kirche sind, gemäß Selbstbeschreibung sind keine christliche Kirche. Institutionell macht das total Sinn. Aber inhaltlich ist es ja eigentlich etwas, was ich einfach biblisch gar nicht zusammenkriege. Es ist ja der römische Hauptmann, der erkennt, dass das Gottes Sohn war am Kreuz. Oder nicht seine Community, die mit ihm rumgereist ist. Es sind eigentlich dann auch in der Apostelgeschichte immer wieder nicht diejenigen, die eigentlich zum Kern gehören oder die den richtigen Namen haben dafür oder die aus der richtigen Tradition kommen, die an der entscheidenden Stelle das tun, was dazugehört.
Ja, aber es ist ja auch nicht so, wenn du von Apostelgeschichte, es ist ja auch nicht so, dass der Paulus quasi unter Hunderten von Todesgefahren und schiffbrüchig und weiß nicht was umhergereist ist und in irgendwelche griechischen Dörfer gekommen ist und gefragt hat, habt ihr euch ganz doll lieb? Und wenn die gesagt haben, ja, wir haben euch lieb, dann hat er nicht gesagt, dann habe ich euch nichts mehr zu erzählen, geht hin und genießt das Reich Gottes, sondern dann hat er ihnen von Jesus Christus erzählt. Also ich will nur sagen, es gibt eine.
Stimmt schon.
Was mir sicher.
Aber Manu, könnten wir uns darauf einigen, dass man von Jesus erzählt, ist nochmal was anderes, als dass er quasi ein Zentrum ist. Also ich glaube nämlich, du meinst das gar nicht so, weil immer wenn ich dir zuhöre, höre ich eigentlich eher raus, dass er eine Person mit einer Geschichte ist eine Beziehungsmöglichkeit, die Menschen offen steht.
Ja.
Also in dem Sinn wäre ich auf jeden Fall dabei. Und ob man dann immer, wenn man mit Jesus Christus in Beziehung steht, auch weiß, dass das jetzt Jesus Christus ist, oder ob das für andere einen anderen Namen hat, das weiß ich nicht.
Ja, mach mal weiter.
Aber ich gebe dir den Punkt. Das ist 1-1.
Gut.
Hey, ich habe was, was unsere Stimmung hebt. Nebst allem, was man tun kann und was man lassen sollte, glaube ich, dass es so um eine Grundstimmung der Liebe geht. Und mit Liebe meine ich nicht so was Kitschiges oder was Großzügiges, was man dann, sobald die Situation vorbei ist, dann doch irgendwie in Ärger umwandelt und einfach etwas schluckt, was man eigentlich nicht schlucken will. Ich glaube, dass es so darum geht, dass man sich wirklich lieb hat im Sinne, dass man dieses Experiment macht und sich immer wieder denkt, ja, ich sehe einfach nicht alles. Wahrscheinlich in den Augen Gottes ist es eine ganz andere Person. Und so eine Community, die so zusammenlebt, das ist natürlich kein Dauerzustand. Ich meine, das klappt ja nicht mal in der Ehe, aber wo das immer wieder passiert in Gruppen, und zwar so in offenen Gruppen, oder jetzt nicht nur Familien, dass man sagt, da spüre ich, da gibt man sich einen Kredit quasi. Mhm. Da begegnet man sich in Liebe. Und da würde ich sagen, ja, das wäre so was, was es sehr, sehr wahrscheinlich macht. Ich habe sogar einen Bibelvers dazu, soll ich?
Ja.
Also das wäre: ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander liebt, wie ich euch geliebt habe, damit auch ihr einander liebt. Daran werden alle erkennen, dass ihr meine JüngerInnen seid, wenn ihr Liebe untereinander habt.
Ha, das habe ich mir auch rausgeschrieben, siehst du?
Ach komm.
Ja. Ja, tatsächlich. Da kann ich jetzt, den Punkt kriegst du, aber du musst mir meinen auch geben, weil das ist fast deckungsgleich. Ich habe geschrieben, christliche Kirche verkörpert die Menschenliebe Jesu. Und das meine ich auch nicht romantisch verklärt, sondern zutiefst ernst. Es gibt nichts, was mich mehr berührt an den Jesus-Geschichten und was mich seit Jahrzehnten immer wieder einholt, als diese Bereitschaft Jesu, Menschen zu begegnen, Zerbrochenen, Übersehenen, Ausgestoßenen, allen möglichen Menschen zu begegnen und ihnen eine kompromisslose Liebe entgegenzubringen. Für mich ist das authentischste Indiz für die Lebendigkeit von Kirche, wenn Menschen anderen Menschen so begegnen und dieser Liebe Gottes, ich sag mal, Hände und Füße verleihen. Also das berührt mich und umgekehrt würde ich sagen, eine Gemeinschaft, da kann sie aber noch so fromme Lieder singen und noch so den Herrn Jesus in jedem zweiten Satz auf den Lippen führen, wenn eine Gemeinschaft menschenverachtende Tendenzen aufweist oder Menschen in einer Art und Weise ausstößt oder niederhält, dann finde ich, dann ist wirklich ein fundamentales Kriterium kompromittiert, das Kirche ausmacht.
Ja, finde ich gut. Finde ich wirklich gut. Finde ich gut. Ja.
Du hast noch einen, gell?
Du auch?
Ja, auch noch einen, ja.
Also ich glaube so, das wäre so was ich fast das Krasseste finde an diesem ganzen christlichen Glauben. Weil jetzt bei vielem, oder, würde ich sagen, ja, ich finde, das meine ich jetzt ohne Witz, also ich kenne auch Sportvereine, wo ich sagen würde, da ist ganz viel tätige Nächstenliebe.
Total. Auf jeden viel. Fall, ja, ja.
Was ich aber so krass finde, bei dieser Idee, wie sie mir im Neuen Testament begegnet, von Gemeinde, Gemeinschaft und das, was es bedeutet, Jüngerin, Jünger zu sein, ist die Antwort, die Jesus gibt mit diesem Gleichnis vom Samaritaner, der diesen überfallenen Mann rettet. Und das ist ja eigentlich, diese ganze Geschichte ist ja eigentlich ein Antwortversuch auf die Frage, wer ist mein Nächster? Und diese Frage sollte ja eigentlich bedeuten, wem schulde ich eigentlich Nächstenliebe?
Ja, genau.
Und zwar also so tätige Nächstenliebe. Für wen muss ich eigentlich da sein? Und Jesus erzählt ja die Geschichte. Und es ist dann natürlich nicht der Rabbi, nicht der Freund, sondern es ist dann der Samaritaner, verachtet und ein Fremder, der den Überfallenen rettet, ihn zum Wirt bringt, für ihn sorgt und ihn nochmal besucht, um sicher zu sein, dass alles gut ist. Und die Frage, die Jesus dann stellt, ist ja, was meinst du, wer war sein Nächster? Und das ist eine so krasse Umkehr, wo es nicht mehr darum geht, wem schulde ich etwas, sondern was könnte mir gelingen an Übernahme, an Verantwortung in einer Beziehung. Mhm. Das finde ich so, ja, wenn das passiert, und ich habe das wirklich schon erlebt, auch in Gemeinschaften. Also gerade als ich im Kloster Ilanz war mit Studierenden und da mit diesen Nonnen, den Umgang, den diese Nonnen hatten, auch mit uns erlebt habe, habe ich wirklich gedacht, ja, das ist ganz genau das. Das ist ganz genau das. Es ist wie dieses nicht künstliche, nicht aufgesetzte, nicht verpflichtende Versuchen, uns ein Nächster zu werden.
Ja,
und
genau.
Das finde ich etwas vom Krassesten. Da merke ich auch, da verliere ich selbst jeden Zynismus.
Ja. Ja, das also diese Umkehrung nicht, wer ist noch mein Nächster und wo darf ich die Linie ziehen und dahinter bei den Samaritanern oder bei den, das kann man jetzt zeitgemäß ausfüllen, bei den in alle Richtungen. Man kann sagen, bei den AfD-Wählern ist da die Grenze oder ist die Grenze bei den Asylsuchenden, bei den Geflüchteten oder je nach Milieu wird woanders eine Grenze und dahinter, das sind dann nicht mehr meine Nächsten. Und Jesus kehrt um und sagt, wem kannst du ein Nächster werden?
Ja,
das gefällt mir gut. Ich glaube, das wird eine ziemlich friedliche Runde, weil
leider ist die Zeit um und du kannst deinen dritten Punkt. Nein.
Ja, genau.
Mach's.
Ja, ich habe einen Punkt noch. Da habe ich ein bisschen gezögert, aber ich würde tatsächlich, das ist mir so wichtig, dass ich ihn zum Kriterium für Kirche machen würde. Christliche Kirche ist eine Gemeinschaft, ich habe gesagt, lebt Selbstkritik, aber ist eine Gemeinschaft, die sich nicht gegen Kritik immunisiert, sondern sich als Lerngemeinschaft versteht. Also das ist mir wichtig, auch im Blick auf Erfahrungen, die ich gemacht habe und Begegnungen mit christlichen Gemeinschaften, die sich so sicher sind, dass sie die Wahrheit im Besitz haben und die sich so sicher sind, dass sie auf der richtigen Seite der Geschichte stehen und im richtigen Team mitspielen, dass sie sich selber gegen Kritik immunisieren. Und es gibt ganz perfide Systeme, die dann aufgesetzt werden, wo eigentlich alles, das hat schon fast etwas, weißt du, fast etwas Verschwörungstheoretisches. Jeder, der die Verschwörungstheorie, der ihr widerspricht, der muss ihr natürlich widersprechen, weil er Teil der Verschwörung ist. Und das bestätigt dann wiederum die Verschwörungstheorie. Und das ist, mir ist das so entgegengesprungen. Ich war ja, letzte Woche ist doch eine Doku erschienen von Pro7.
Da warst du im Fernsehen.
Da bin ich, genau, da habe ich meine 10 Sekunden of Fame. Für diese 10 Sekunden bin ich 2 Tage in Berlin gewesen. Das hat sich dann nicht wirklich.
Aber Berlin ist auch sonst.
Aber
nicht,
Berlin macht man immer. Genau. Und jedenfalls, das ist eine Doku über Christen in Deutschland und auch dann in den USA, natürlich die ganzen Trump-Wähler, die Rechtsevangelikalen. Und in Deutschland haben sie auch Leute besucht und begleitet und Gemeinden, die sehr so pfingstlich charismatisch unterwegs waren und teilweise auch wirklich mit einem so politisch-rechtskonservativen Einschlag und so. Und haben das dann auch, ich finde, nicht an allen Stellen super fair und differenziert, aber doch auch nicht plakativ, haben sie wirklich auf Kritikpunkte aufmerksam gemacht. Und dann gab es diesen Podcast zweier Freundinnen, der sehr bekannt ist, konservative
Influencer. Also nicht Freundinnen von dir, oder?
Nein, nicht Freundinnen von mir. Aber
Jana und Jasmin.
Ja, genau. Ja. Jana und Jasmin. Und die haben sich dann bezogen auf diese Doku, und die eine von ihnen war, ist ausführlich vorgekommen darin, und dann war irgendwie klar in diesem Podcast dann, den sie gemacht haben, war klar, ja, dass die müssen das ja sagen, weil die Jesus hassen und weil wir in einer zutiefst antichristlichen Welt leben, und das ist, da müssen wir uns nicht wundern, dass sich die Mächte des Bösen gegen den Herrn und seine Nachfolgerinnen aufmacht und so weiter. Und das wurde so schnell umgedreht. Also die Kritik wurde nicht einmal in Sichtdistanz gelassen, weil man sofort wusste, ja, die hassen halt Jesus.
Aber
die
sind antikirchlich. Ja, aber weißt du, was ich jetzt gerade überlege? Also das mit dem Lernbereit, weißt du, so quasi kritikfähig, das war mir so ein bisschen zu pädagogisch. Mhm. Aber ich glaube, wenn ich jetzt deinen Punkt weiterziehe, nämlich so wie du es ausgeführt hast, dann geht's doch eigentlich im Kern darum, dass man eine Gemeinschaft ist, die selbst ihre eigene Fallibilität mitdenkt. Also wir könnten uns auch alle irren.
Ja.
Wir sollten den Raum jetzt nicht mit Giftgas füllen, zum Beispiel. Auch wenn das einer ganz laut sagt. Wir sollten nicht irgendjemanden ausschließen und verfluchen oder sowas. Also dass das irgendwie noch so ist, dass dich niemand an die Stelle der Wahrheit setzen darf quasi. Ja. Niemand hat unbedingt recht.
Ja, genau. Ja, genau.
Das habe ich
sogar wörtlich so aufgeschrieben. Aber das habe ich dir noch nicht geschickt. Aber als letzten Satz habe ich geschrieben, wir könnten auch falsch liegen. Das ist quasi eine Kirche, und das schließt feste Überzeugungen nicht aus. Aber man kann auch mit festen Überzeugungen noch immer seine eigene Menschlichkeit und Fehleranfälligkeit zugestehen und sagen, ich bin zwar davon jetzt verdammt überzeugt und bin sogar bereit, dafür zu bluten, aber ich könnte auch daneben liegen, und ich bin angewiesen darauf, dass Leute, die mich kennen und die mit mir unterwegs sind, dass die mir auch den Spiegel vorhalten. Mhm. Und ich kann vielleicht sogar von Kritik lernen, die von außen an mich herantritt, und brauche sie nicht immer gerade abzuschießen und Zuflucht zu suchen bei dem Herrn Jesus, der ja sowieso immer auf meiner Seite ist oder so. Mir sind tatsächlich noch die Propheten in Israel in den Sinn gekommen, die ja aufstehen und im Namen Gottes gegen das Volk Gottes Partei ergreifen und sagen, ich komme zu euch im Namen des Gottes Israels und wende mich gegen euch oder so. Dieses kritische, man könnte auch sagen, ich mag dieses prophetische nicht mehr, weil das auch so ein bisschen pfingstlich-charismatisch halt vereinnahmt ist. Aber dieses Moment, das finde ich, ich kann mir keine christliche Kirche vorstellen, die alles schon so klar gemacht hat für sie, dass sie eigentlich keine Kritik mehr nötig hat.
Das ist gut, finde ich gut. Sehr gut. Also dann können wir jetzt sagen, einigen wir uns auf ein Unentschieden. Mhm. Und zusammengefasst können wir dann die Frage nach dem, was wir als unsere Tradition oder unser bewährtes pflegen und bewahren sollten, vielleicht so zusammenfassen: Wir brauchen irgendetwas, was uns antreibt und was wir umsetzen wollen in dieser Welt. Das Ganze sollten wir aber so machen, dass uns die Beziehung untereinander wichtiger ist als das, was wir erreichen wollen, während wir das tun. Manchen hilft es dabei, fest an den Herrn Jesus zu denken. Und wir sollten immer mitdenken, dass es sein könnte, dass wir etwas nicht verstanden haben und nicht sehen und nicht die ganze Welt um uns herum verrückt ist, außer wir selbst.
Jebus, Amen.
Sehr gut. Hey, schön, seid ihr bis jetzt dran geblieben. Schickt uns doch vielleicht eure Kriterien. Manu liest das immer total gerne. Ihr findet ihn auf Instagram, manuel@popcornschmidt.irgendwas. Ihr kennt's ja.
Schreibt mir nicht auf Insta, da bin ich ganz schlecht.
Er liest alles, versprochen. Und wir hören uns wieder in einer Woche, wahrscheinlich schon fast mit einer Weihnachtsfolge dann. Tschüss zusammen.
Tschüss, macht's gut. RefLab.